Ein kurzer Hinweis aus der Redaktion. Um die Anonymität unseres Gastes zu wahren, haben wir in dieser Folge die Stimme im Nachgang bearbeitet.
Willkommen zum Talk Nerdy to Me Podcast mit Lennart und Andi.
Wenn ich jetzt irgendwo reingehe in eine Bar oder so, ich sag so, ey, ich hab eine geile Ecke gesehen, ich habe auch keine Leiter dabei. Also, mir geben super viele Menschen irgendwie eine Leiter oder sowas. Also im Dezember 2022 das erste Mal was ausgestellt und verkauft so. Und der Preis ist schon so verfünffacht. War dann so ein Spot, wo, das wussten wir aber nicht, da wohnt dieser Andi Grote, dieser Innensenator. Mhm. Und ich habe dort ein Schild angebracht, so Frittenstraße. Also ich meinte, was macht ihr hier? Und dann hab ich gelacht so. Und das fand die eine Polizistin wirklich gar nicht lustig.
Herzlich willkommen zum Podcast Talk Nerdy to Me, bei dem Andi und ich jeden zweiten Donnerstag herausfinden, welche Lieblingsbeschäftigung manche Menschen verfolgen und vor allem, was den Reiz ausmacht. Und unser heutiger Gast begegnet einem unausweichlich, wenn man durch die Straßen so mancher Großstädte läuft. Und genauer gesagt, man findet seine Kunstwerke auf unzähligen Fassaden, wie beispielsweise auch hier in Hamburg. Und zu sehen sind dort Comicfiguren in Form von Fritten, meistens zumindest. Und daher ist unser Gast auch unter seinem Künstlernamen Frittenfreddy bekannt.
Genau, und außerdem gehören Kameras oder auch Überwachungskameras, die auf Menschen oder Robotern installiert sind und an Banksys CCTV-Kameras erinnern, zu seinen Motiven. Und wir möchten heute erfahren, wie er den Weg zur Kunst gefunden hat, welche Message vielleicht dahinter steckt und was ihn antreibt. Willkommen.
Willkommen, Frittenfreddy.
Moin. Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr cool. Danke für das kleine Intro.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin gespannt.
Wir auch auf jeden Fall. Ja, und als erstes haben wir eigentlich immer so eine kurze Frage mitgebracht. Und ich glaube, die ist auch nicht so leicht zu beantworten, wahrscheinlich als Künstler. Aber hast du ein Kunstwerk, auf das du besonders stolz bist? Fällt dir da was ein?
So ein eigenes Kunstwerk, meint ihr jetzt?
Genau.
Oder generell?
Genau. Nee, ein eigenes Kunstwerk.
Ja, ist natürlich schwierig, weil ich echt so viele verschiedene Motive habe. Aber ich würde schon sagen, ich glaube, das ist auch ein bisschen, also, ja, aber ich erkläre das mal. Auf jeden Fall ist es ein Kunstwerk von einem Menschen, das ist, also ich bin es eigentlich, der ein Selfie von sich selbst macht, also quasi eine Kamera, die ein Selfie von sich selber macht. Das war irgendwie so eine spaßige Idee, die ich dann umgesetzt habe und die sich auch tatsächlich irgendwie die am meisten fotografiert wird. Also die man sieht ja immer so bei Instagram, auf wie viele Motive man irgendwie, also welche Motive am meisten fotografiert werden und tatsächlich auch am besten in der Galerie verkauft werden. Und das ist, glaube ich, das, was ich irgendwie so vom Setting und auch irgendwie von der Idee so am coolsten finde. Aber eigentlich schwierig zu sagen, weil irgendwie alle, natürlich gibt es manche, die ich irgendwie gar nicht geil finde, so, die ich auch nicht mehr mache. Aber so grundsätzlich ist es schon schwierig, sich da auf eins festzulegen. Aber wenn ich es müsste, dann wäre es, glaube ich, das auf jeden Fall.
Okay, und wie ist das ausgestaltet? Hast du das dann gesprüht? Ist es geklebt? Ist das?
Das ist ein Stencil, so ein dreilagiges Stencil. Schwarz, weiß und grau. Und sprühe ich, aber mache es auch irgendwie auch als Paste-Up. Ist ja so ein, also theoretisch ist ja immer gesprüht, aber entweder halt auf die Wand gesprüht oder halt eben auf dünnes Papier ausgeschnitten und dann in den Wand gekleistert. So hängt immer so ein bisschen davon ab, wie gut der Spot ist, wie gut ich das da machen kann. Und an manchen Orten kann man jetzt nicht groß irgendwie mit der Dose, dann muss es einfach schnell gehen und dann einfach vorbereitet und dann direkt
gekleistert. Genau, und Paste-Up heißt dann, dass du es auf irgendwas davor drauf gesprüht hast und dann anbringst.
Genau,
und Stencil sind sozusagen verschiedene Layers an Graffiti, die du...
Genau. Ja, ein Stencil, genau. Also Stencil sind so Schablonen, Graffiti, wo man sich irgendwie das Motiv einmal überlegt und dann entweder halt und dann ausschneidet quasi. Also der heißt der Talk Daily Podcast, deswegen kann ich da mal ein bisschen tiefer reingehen.
Natürlich.
Also theoretisch überlegt man sich ein Werk, was man dann irgendwie auf verschiedene Stufen runterbricht, also seien es jetzt zwei Stufen, oder wenn wir eben von Banksy gesprochen. Da Banksy arbeitet ja fast immer eigentlich nur mit einem Layer tatsächlich, so meistens einfach einen schwarzen Layer auf dem hellen Untergrund, irgendwie sehr, sehr, sehr minimalistisch, aber man kennt immer sehr gut, was er dort darstellen möchte. liegt bei ihm vor allen Dingen auch daran, weil er ja auch eigentlich alles immer in sehr groß und auch illegal macht. Und gerade viel in London, wo ich auch vor kurzem war und da es halt wirklich super schwierig ist, irgendwie unbeobachtet Sachen zu machen, weil halt eben CCTV da wirklich, ich glaube, in Europa gibt es, glaube ich, keinen Ort, der besser überwacht ist als London so.
Ja.
Und ich arbeite meistens so mit 3 bis 4 4 Lagen. Und dann wird meistens halt irgendwie erstmal der Grundlayer das gesprüht oder ausgeschnitten. Das ist dann meistens die, ja, die Farbe, die oder der Teil, der am größten einfach oder der am größten.
Die meiste Fläche irgendwie einnimmt.
Ja. Genau. Und dann arbeitet man halt dann irgendwie mit Schatten und nochmal Highlights. Und ist dann Schatten dann in dem Falle grau und Highlights dann halt im Weiß. Genau, dann wird es quasi dann Stück für Stück ausgeschnitten. Alles, was weiß, wird ausgeschnitten, alles, was grau wird ausgeschnitten, jeweils auf diesen verschiedenen Layern und dann halt gesprüht nacheinander. Mhm. Und Paste-Up sind meistens irgendwie, kommt so, also eigentlich tapezieren. Man hat irgendwie Tapete oder ganz dünnes Papier, wo man dann seine Werke irgendwie drauf sprüht, drauf malt und die dann halt irgendwie an die Wand ankleistert.
Klingt ja handwerklich schon relativ anspruchsvoll, so bist du ja wahrscheinlich nicht gestartet. Also kannst du nochmal so ein bisschen uns abholen. Wie bist du eigentlich zu Street Art gekommen? Wie waren die ersten Berührungspunkte?
Ja, aber die ersten Berührungspunkte waren, glaube ich, irgendwie, als ich so mit 10 oder so, glaube ich, das erste Mal in Berlin war. Schon die bunten Wände irgendwie gesehen habe und dachte, krass, ey, wie geil ist das so? Das ist irgendwie bunt, voll viele verschiedene Motive, super geil. Und da habe ich auch angefangen, das halt zu fotografieren und bin dann auch eigentlich bei Reisen oder auf Reisen eigentlich immer grundsätzlich eher in so Orte gegangen, die halt auch bunter sind, ein bisschen alternativer, wie man es früher genannt hat. Und habe das dann aber auch wieder ein bisschen aus den Augen verloren, beziehungsweise habe eigentlich nie gedacht, dass ich so kreativ bin, dass ich sowas auch mal machen könnte. Und habe dann, glaube, Corona jetzt, 2020 oder 2021, einen Stencil-Kurs geschenkt bekommen, also so einen Stencil-Workshop.
Cool.
Und hab dann dort, dann irgendwie halt mal irgendwas ausgeschnitten, was mir so vorgesetzt wurde und das dann halt gesprüht und dachte, das ist schon ganz geil. Vielleicht ist es doch gar nicht, also vielleicht bin ich doch gar nicht so unkreativ, weil so, ich glaube halt, so freie Hand malen ist immer noch was anderes, aber sich theoretisch halt irgendwie, ich bin Fotograf und mir dann halt ein Bild zu nehmen und das dann halt irgendwie über Photoshop oder Illustrator in verschiedene Layer umzuwandeln und das dann auszuschneiden und dann zu sprühen, dann dachte, das kann ich schon irgendwie hinbekommen. Ich glaube, dann hat es nochmal so ein halbes Jahr gedauert nach diesem Stencil-Workshop, bis ich dann meine erste Idee hatte. Und das war dann aber tatsächlich noch gar nicht die Sachen, die ich heute mache oder heute noch mache, sondern dann einfach eine ganz einfache Kamera mit Beinen drin gemalt. Das waren 2 Layer, schwarz und weiß. Und damit dann so angefangen und das dann halt auch so auch relativ schnell mir ganz viele verschiedene Motive überlegt. Aber irgendwie fand ich das nicht so aussagekräftig. Und hab dann immer so überlegt, so was sind denn so die Sachen, die mich so begeistern oder was ist irgendwie das, was ich so ausdrücken möchte. Und dann kam ich tatsächlich auf die Fritte, die heute Freddy heißt. Und mit der Botschaft so, nenn mich nicht Pommes. Weil ich komme aus Belgien und bei uns heißt es halt eben Fritten und oder Pommes frites. Und das war immer schon so ein Ding, seit ich in Deutschland bin, das hat mich einfach immer so genervt, ey, dass einfach so ganz viele Leute immer so richtig überzeugt davon sind, dass es halt Pommes heißt. So, und dann habe ich gesagt, Mann, Digga, das heißt nicht Pommes, Alter, weil Pommes heißt einfach nur Äpfel, Mann. Das macht gar keinen Sinn so. Und es hat mich so genervt, dass ich dann halt gesagt habe, okay, ey, jetzt mache ich diese Fritte mit dieser Sprechblase, die halt sagt, so, don't call me Pommes, oder nenn mich nicht Pommes, Alter.
Also quasi ein Bildungsauftrag.
Ja, das habe ich Lennart auch gesagt, weil in der Einführung, die wir vorhin vorgetragen haben, stand auch kurz Pommes drin und dann habe ich gesagt, nee, das ist
das dürfen wir nicht.
Das dürfte bloß nicht sagen, ey, das war wirklich so meine Botschaft, so, die ich irgendwie so, nichts Politisches oder so, ich wollte einfach so, wie gesagt, so einen kleinen Bildungsauftrag, so, ey, das heißt nicht Pommes, so.
Ja,
und dann habe ich angefangen, das irgendwie zu erweitern und wenn ich mir heute die erste Fritte angucke, die ich gemalt habe, das ist auch da, also ich habe die tatsächlich jetzt letztens gefunden, weil ich auf eine Wand gepaste habe, und dann irgendwann da ganz viele Sachen drüber gekommen sind, auch so andere Plakate und so. Und es war vor kurzem mal so ein übelster Sturm in Hamburg und hat super viel geregnet und irgendwie ist ganz viel wieder davon weggekommen. Mhm. Und dann kam diese Fritte einfach wieder zum Vorschein. Und das war so crazy, weil irgendwie die halt auch super klein war. Viel zu klein für diese Wand eigentlich. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Und das war halt auch so eine Marmorwand und irgendwie die hält, also die hat vor allen Dingen, die hält so gut, dass ich sie dann irgendwann selbst wegmachen wollte und was Größeres drüber kleben wollte, aber ich habe die einfach nicht abbekommen. Hab dann angefangen, so die so mit einem Schlüssel die so abzuknibbeln, aber hat nicht funktioniert. Und dachte, okay, scheiße, ich kleb mal was drüber. Ja, und jetzt ist die wieder so zum Vorschein gekommen. Wie irgendwie so eine Höhlenmalerei, Mann. Ja. So, weißt du, die so irgendwie so, jetzt so zwei, fast drei Jahren dann wieder zum Vorschein gekommen. Das war schon ganz, ganz geil zu sehen. Jetzt immer noch überlegt. So. Aber die sieht halt scheiße aus. Aber sie ist noch da.
Aber es ist, irgendwie ist es doch cool, dass die das so überlebt hat.
Ja, voll.
Also warum wurde sie überkleben, weil du die so kacke fandest?
Ja, ich finde die kacke. Die war viel zu klein für diese Wand. Die war einfach nicht mehr cool so.
Ja.
Und schlecht gemalt und so. Aber klar, jeder fängt mal so klein an. Und dann dachte ich, okay, da muss was Größeres drüber. Ja, und am Ende ist es halt auch so ganz geil, weil sie halt überlebt hat so. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so mein Antrieb dahinter. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte, dass, wenn ich immer mal weg bin, dass doch irgendwas von mir da ist halt einfach so. Und deswegen habe ich dann auch immer angefangen, weniger zu pasten, sondern mehr irgendwie direkt an die Wand zu gehen und zu sprühen, weil das dann halt, wenn nichts Schlimmes passiert so mit dem Haus oder so, dann bleibt es halt. So ein Pester wird wahrscheinlich irgendwann, weil es halt Papier ist, so halt dann wegkommen. Aber theoretisch, der Lack, der bleibt halt so.
Ist ja relativ viel Zeit dann vergangen, ne? Also du hattest jetzt gerade gesagt, mit 10 hast du sozusagen den ersten Berührungspunkt gehabt zur Kunst und eigentlich erst 2021 hattest du dann den Kurs und basierend darauf war ja für dich so ein bisschen der Startschuss in dem Ganzen. Was dazwischen passiert? Hast du dich da trotzdem weiterhin sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt oder ist das wieder ein bisschen abgeflacht?
Voll, es ist das eigentlich immer schon einfach, ja, wie gesagt, Bestandteil meines Lebens gewesen, vor allem aber halt eben aus dieser voyeuristischen Sicht, also irgendwie mir das angeguckt und fotografiert und festgehalten und so. Aber wie gesagt, halt nie gedacht, dass ich halt irgendwie so kreativ sein könnte, es halt selbst zu machen und dementsprechend war es eigentlich immer nur Teil meines fotografischen Lebens und irgendwie des Reisens so. Und dann, wie gesagt, echt, ja, es ist schon echt eine Weile her, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, weil ich halt nie gedacht habe, dass ich halt könnte, deswegen habe ich halt auch nie versucht. Ich glaube, ich habe mal, also vielleicht mal dann irgendwann aus so politischen Gründen da mal halt so Stances gemacht, aber das war halt auch immer alles scheiße. Ich habe mich auch nie, früher auch nie getraut, irgendwie zu sprühen oder so. Ich weiß, einmal bin ich irgendwie in so einem richtigen, hinter der Schule in so einen Park gegangen und dann in der letzten Ecke an so einen Baum, dann versucht irgendwie was zu sprühen, hat dann einen Buchstabe gemacht, das war so scheiße, ist alles verlaufen, weil ich gar keine Ahnung hatte, eine scheiß Dose und so hatte. Dann dachte ich, nee, komm, scheiß drauf, Alter, das wird nix. Und dann halt auch irgendwie nicht weiter verfolgt.
Also der Wunsch war da, aber du hattest immer das Gefühl, du kannst es technisch nicht umsetzen oder Kreativität fehlt so ein bisschen.
Ja, genau.
Welche verschiedenen Techniken gibt es dann überhaupt? Also du hast jetzt schon von Paste-Up und Stencil gesprochen. Mhm. Welche Street-Art-Techniken werden noch so umgesetzt?
Boah, es gibt so viel, wa? Also mittlerweile mache ich ja auch super viel, also super breit. Also es gibt natürlich so Standard, halt einfach Graffiti, so mit der Dose einfach direkt an die Wand gehen, ohne irgendeine Schablone oder irgendwas, dann halt irgendwie seinen Namen oder irgendwelche Charakter zu sprühen oder so. Dann gibt es halt Paste-Ups, aber theoretisch ist ja ein Paste-Up auch eigentlich, also es heißt ja eigentlich, dass du irgendwas halt dran klebst, so. Eben halt irgendwie ein besprühtes Papier, ein bemaltes Papier, dann gibt es halt Menschen, oder ich mache es auch teilweise mit so Mosaik-Art, also dass man sich halt so Bartfliesen nimmt und die dann zu irgendwas formt und die dann halt dran klebt, so mit verschiedenen Arten von Klebern. Es gibt Menschen, mache ich auch. Ich meine, also ich versuche mich halt auch, also ihr werdet schon merken, ich will mich gar nicht auf irgendwas festlegen. Mit Bügelperlen auch ganz geil so, weil es halt irgendwie leicht ist, gerade für Reisen ganz cool ist und relativ günstig ist im Gegensatz zu so Mosaikfliesen. Es gibt noch Styro, Hamburg ist auch so die Styro-Hauptstadt Europas, glaube ich, oder wahrscheinlich sogar der Welt. Also Styrodur, das ist halt so Dämmmaterial von Baustellen, die man halt ganz cool mit so heißem Draht schneiden kann und dann halt irgendwie super geile 3D Charakter oder Installationen bauen, basteln kann, was sehr aufwendig ist. Und da gibt es echt ein paar richtig gute Künstler, gerade so die Push-Menschen, auch hier in Hamburg bekannt, oder CMYK Dots.
Sind Push auch, diese Pfeile, oder?
Der Push macht eigentlich immer... Nee, das ist Tempo. Das ist Tempo. Ja. Der macht das zum Beispiel aus so alten Wahlplakaten und Werbe, diese Plastik-Dinger, die ganz geil sind, die sind super leicht, sind geil zu schneiden und findet man halt überall. So. Kostenlos, weil das ist ja auch mal so der Punkt, dass man irgendwie, du machst ja Kunst für die Außenwelt so und dann hast du natürlich auch nur, also willst du jetzt auch nicht so super viel Kohle daran investieren, weil du nie weißt, so wie lange hält das so. Haut es jemand, wird es irgendwie abgemacht oder so, dementsprechend versucht man natürlich irgendwie Materialien zu finden, die halt günstig sind oder kostenlos sind. Zum Beispiel Styro ist schon sehr teuer, wenn man es im Baumarkt kauft, aber da geht es halt auch so Wege, wie man die kostengünstiger bekommen kann, auf jeden Fall. Zum Glück ist mein Gesicht geblurrt. Oder Elboso, auch ein guter Kumpel, der macht immer so Bären, auch teilweise riesige Dinge. Also bei uns im Atelier stehen manche Werke von ihm, die sind irgendwie, keine Ahnung, 1,5, 2 Meter große Styro-Bären. Ja. Aber auch halt, ich hatte mal gebaut, aber hat immer noch keinen Platz dafür. Also Digga, wenn du das siehst, Alter, häng die Scheiße endlich raus, Mann. auf jeden Fall, gibt's schon, also das sind so die, würde ich sagen, die gängigen Sachen. Ich überlege gerade, was noch, natürlich gibt es auch Menschen, die irgendwie aus Beton, also Betonsachen gießen und die an die Wände klatschen, aber das theoretisch ist halt immer irgendwie so eine Paste-Up-Geschichte, so, weil das ist halt so ein weit dehnbarer Begriff, so. Ich weiß gar nicht, wie man das anders betiteln sollte.
Ansonsten, eine Zeit lang war doch auch, hatte man viel gesehen, dass Leute was gehäkelt haben, ist jetzt nicht 100% natürlich
stimmt,
das Gleiche,
stimmt.
Aber ist ja eine ähnliche Form von, ich hänge etwas drauf, ich nehme Material, schaffe was daraus, füge es irgendwo hinzu und
voll,
es ergibt ein neues Bild.
Ja, stimmt, denn auch wenn ich jetzt noch denke, Frau Jule, die irgendwie ihre Teller,
stimmt,
welche
ja,
ausgerichteten Teller nimmt, eine Botschaft draufklebt, draufschreibt und die dann auch draufklebt, so, die Wände. Schon ganz geil, also da gibt es eigentlich keine Grenzen, so, eigentlich ist alles theoretisch, was du machst und raushängst, so, oder rausklebst, oder wie auch immer, raussprühst, ist halt theoretisch Street Art, so.
Ja.
Ist eigentlich schon. Gibt immer mal wieder so ganz geile Sachen. Auch so, noch ein Künstler aus London, Slink Pichu, der macht so mit so ganz kleinen, diesen, nennt man das so Miniaturfiguren, die man so aus dem Modelleisenbahn-Game kennt. Der baut damit immer so Mini-Welt. Also nimmt irgendwie was, keine Ahnung, irgendeine Orangenschale zum Beispiel, die auf dem Boden liegt und nimmt sich dann halt so eine Mini-Figur, die skatet und
stimmt,
befestigt die dann daran und dann skatet die quasi auf dieser Orangenschale, obwohl ich bei ihm tatsächlich nicht weiß, ob er die Sachen dann nur einmal fotografiert und wieder mitnimmt. So.
Ja.
Gibt schon eine Menge auf jeden Fall. Also eigentlich nichts falsch, was machen kann. So.
Mega, also diese ganze Kreativität, die da drin steckt und in Hamburg, muss man sagen, hast du ja auch schon angeschnitten, sieht man schon sehr viel Street Art, besonders in bestimmten Vierteln, also wie der Schanze jetzt oder auch in Altona oder Ottensen.
Karoviertel,
genau.
Pauli, Wilhelmsburg.
Ja, Vierteln, die auch so als alternativ beschrieben werden könnten. Und hast du ein Gefühl dafür, wie viele Street Artists hier in Hamburg unterwegs sind?
Boah. Das ist schon schwierig zu sagen, aber also ich kenne schon echt eine ganze Menge Menschen. Und das ist auch das Besondere in Hamburg. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit meinen Freunden aus Berlin schnacke, so dass wir in Hamburg schon eine sehr stabile Szene haben, die aber auch untereinander sehr, also man gönnt sich sehr viel oder man macht sehr viele Kollaborationen und so. Das ist jetzt in Berlin zum Beispiel, wo ja eigentlich noch deutlich mehr Streetart gibt, vor allem aber auch von Menschen, die halt irgendwie dorthin reisen und dann ihren Stuff mitbringen und irgendwie dort dann halt lassen, dass da eher so ein bisschen so das Ellenbogen-Ding ist und hier schon sehr viel minder gemacht wird. Gerade auch bei uns im Atelier, so harter Kern, in Anführungsstrichen, von so vielleicht 10, mittlerweile vielleicht 15 Menschen, die alle anderen Stuff machen, aber wir trotzdem auch immer wieder irgendwie auch halt kollaborieren und dann irgendwie gemeinsame Projekte machen. Boah, schon sagen, das ist in Hamburg, also schon so 30 verschiedene Artists bestimmt gibt, so, wenn nicht sogar noch mehr.
Die sozusagen in deiner Nische auch agieren.
Ja, die so auf jeden Fall sehr, auch, vor allem auch sehr aktiv sind.
Ja.
Das ist halt vor allem das Coole in Hamburg, so, dass es halt wirklich so, so viele verschiedene Sachen gibt. Wenn man jetzt irgendwie mal so rumreist, sind es dann doch oft irgendwie immer gleiche Techniken, die angewendet werden. Dann, ja, wenn ich jetzt an Köln denke oder so, Köln ist so voll die Pace-Up-Stadt irgendwie. Da ist so super viel Pace-Ups, aber da ist wenig Styro oder Bügeperlen oder irgendwie andere Sachen, die aufgeklebt werden, sondern da ist schon sehr viel halt einfach so wildes Plakatieren in Anführungsstrichen. So, das ist auch das, wie es auch dann bestraft wird, wenn man, wenn man erwischt wird, ist es dann quasi ein wildes Plakatieren oder eine versuchte Sachbeschädigung. Und gar nicht so viel, gar nicht so viele 3D-Dinge. Also Hamburg ist ja schon sehr speziell auf jeden Fall. Weil es natürlich auch trotzdem, Hamburg ist ja auch nicht so riesig im Gegensatz zu Berlin und deswegen ist es halt, wie du schon eben meintest, auch Andi, dass es schon sehr, sehr fokussiert auf so gewisse Stadtteile ist. Aber da ist dann auch, dann kannst du auch gar nicht entkommen, weil du an jeder Ecke halt irgendwie was siehst. So. Und es ist halt vor allen Dingen, ja, dann auch die Menschen sich dann auch sehr präsente Spots raussuchen. Und was auch echt gut ist, dass hier so viele, Hausbesitzer will ich jetzt nicht sagen, aber wie Geschäftstreibende, also mir geben super viele Menschen irgendwie eine Leiter oder sowas. Also wenn ich jetzt irgendwo reingehe in eine Bar oder so, ich sag so, ey, ich habe eine geile Ecke gesehen, ich habe auch keine Leiter dabei. Dann wie oft ich dann schon irgendwie bei vollem, bei vollem Barbetrieb oder so, dann mit denen dann irgendwie in den Keller gegangen bin, die mir Leiter mit rausgegeben haben, mich dann kurz in den Kram gemacht haben und dann halt wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Das wird dann als Beihilfe zum wilden Plakatieren bestraft.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber die Leute haben die irgendwie auf jeden Fall Bock drauf. Also das ist ganz geil. Ja. Bis jetzt da auch noch keine negative Erfahrung gemacht, glaube ich. Einmal in Rostock tatsächlich, aber das waren jetzt nicht, das waren halt einfach so Hansa-Hooligans, die meinten, das ist so Hansa-Zone, die bekommt nichts anderes hin.
Aber ich kann
die Sachen kleben immer noch.
Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da die Akzeptanz auch noch deutlich größer ist, als wenn du da jetzt mit ein paar Dosen hinkommen würdest und würdest da jetzt malen.
Voll.
Weil ich glaube, die meisten Leute, die sich jetzt nicht mit dem Thema beschäftigen, das ja schon noch mehr als Kunst betrachten, als, genau, jetzt den klassischen Graffiti-Sprüher.
Voll. Aber da ist auch ein ganz großes, das ist halt ein ganz großes Problem, Spektrum, nämlich zwischen Sprühern, wirklich richtigen Graffiti-Atzen und irgendwie diesen Street-Art-Leuten. Also ich finde zum Beispiel, oder auch eigentlich alle Leute, mit denen ich so agiere, machen auch sehr viel Graffiti. Aber haben auch ein großes Verständnis für Graffiti und irgendwie auch für Tag und so, also weil da kommt es ja alles her so.
Ja.
Und einen großen Respekt davor, aber das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Also für diese Graffiti-Menschen sind wir halt irgendwie halt, keine Ahnung, so Menschen, die sich nicht, weißt du, die fragen, die sagen immer, Digga, was seid ihr für Hänger, Alter, mach doch, also mach doch lieber direkt mit der Dose so. Und das ist halt aber irgendwie eine andere Art von Kunst. Und für die sind wir halt so, ja, so, ja, nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich da gar keinen negativen Ausdruck benutzen, aber die sind wir auf jeden Fall nicht so cool, sagen wir mal so.
So ein bisschen wie BMX und Skateboard, da gibt es auch immer so ein bisschen diese Rivalität von, was macht ihr eigentlich?
Ja, ich verstehe es halt nicht so, weil irgendwie alle, wir nehmen uns alle irgendwie den Raum, den wir irgendwie mitgestalten wollen, so. Aber, ja.
Und das Motiv ist ja auch sehr ähnlich. Du hattest das vorhin auch schon mal so ein bisschen angeteasert, du möchtest etwas hinterlassen, so, das soll sichtbar sein und das ist ja bei Graffiti genau das Gleiche. Das ist auch einmal gerade schon den kurzen Exkurs gemacht, woher kommt eigentlich Graffiti? Tags, also quasi kurze, kann man das am besten beschreiben, Signaturen, häufig an der Wand platziert, um eben zu signalisieren, ich war hier, Person XY. Genau. Und das ist ja am Ende häufig, schätze ich mal, was ihr macht, auch ähnlich.
Ja, also, voll. So, und das ist halt, deswegen verstehe ich doch gar nicht so, warum da immer so krass gehatet wird und das irgendwie so. Das ist halt auch, das kommt natürlich auch ein bisschen davon, dass halt Street Art, wie du eben schon meintest, oder wie ihr meintet, das wird halt einfach eher akzeptiert oder eher als Kunst gesehen von der breiten Masse oder auch von Menschen, die halt auch einfach so deutsche Viertel wie die Schanze oder das Karo-Viertel irgendwie gentrifizieren. Dann wird halt eher gesagt, okay, das ist noch ganz cool so, weil es ist bunt und das ist irgendwie kein Name, der da steht, sondern das sind irgendwelche Charakter ja meistens. Und das ist, glaube ich, auch so das größte Problem, dass halt irgendwie Graffiti-Menschen ja doch meistens schon deutlich mehr Risiko eingehen, zumindest was so Bahnen oder sowas anbelangt und die Strafen auch deutlich höher sind und Street Art aber halt mittlerweile halt auch durch Banksy und so halt einfach in so riesigen Galerien ausgestellt werden und für sehr viel Geld verkauft werden und bietet die meisten Sinne oder in den meisten Fällen eben nicht. Also außer es ist irgendwie so One-Up oder so, die dann auch einfach jetzt letztes Jahr in der Affenfaustgalerie gesehen, irgendwie 3 Tore, die sie besprüht haben, also so Rolltore, die bei dem von dem Laden quasi runtergezogen werden nachts, halt besprüht haben und das dann irgendwie für 30.000 Euro verkauft haben. So. Ja. Also es gibt es schon auch, aber es ist immer noch nicht so, also es ist noch nicht so in der Galerie vertreten wie halt eben Street Art. So.
Ja. Genau, für die ZuhörerInnen, die es vielleicht nicht kennen, One-Up ist eine ganz bekannte Graffiti-Gruppe aus Berlin. Sind auch relativ groß, gibt es auch glaube ich schon seit fast 20 Jahren, die sehr aktiv sind weltweit und mittlerweile auch ihren Platz in der Kunstszene gefunden haben wahrscheinlich und so ein bisschen auch in dem salonfähigeren Bereich des Street Art.
Für mich muss ich sagen, hat sozusagen eure Art der Street Art mir Verständnis für Graffiti gegeben, weil ich so dann über diese mir auch leichter zugänglichen Kunstwerke, Street Art Kunstwerke halt mich mehr damit beschäftigt habe und dann irgendwie ein bisschen besser verstanden habe, wo das herkommt und was halt das Motiv dahinter ist, weil, also ich glaube, ich bin auch so aufgewachsen, ja, das ist einfach, also vor allem in Bezug auf Graffiti, ja, das ist einfach Sachzerstörung.
So Vandalismus einfach.
Vandalismus, so, ja. Genau, und ich glaube auch insbesondere, als ich dann hier in Hamburg unterwegs war, eben in diesen Straßen und dann diese ganzen kleinen Kunstwerke entdeckt haben, die dann irgendwie in den Ecken zu finden sind, die haben mir das irgendwie auch näher gebracht. Mhm. Also vielleicht an alle Graffiti-Sprayer, die sozusagen Murals oder ähnliches nicht so schätzen. Also ich glaube, das hat irgendwie vielleicht schon den Effekt, dass es auch akzeptierter wird.
Ja, ja, also ich glaube, genau wie du es auch gerade schon angesprochen hast, so Murals ist natürlich auch, ist halt einfach mega, wenn du halt auch legal halt einfach riesige Wände zur Verfügung gestellt bekommst und dafür halt Props bekommst und dafür noch bezahlt wirst, so im Idealfall, wenn du es halt, wenn du sowas halt machen kannst. Ich glaube, da ist halt auch einfach, ich glaube, da ist halt auch einfach eine gewisse Art von, ja, Neid, vielleicht, ja doch, wahrscheinlich ist es schon Neid, so, weil, weißt du, du gehst irgendwie, du bist irgendwie tagelang damit beschäftigt oder wochenlang oder Monate irgendwie dir Bahnpläne reinzuziehen, wann macht irgendwie der Fahrer dort und dort oder die Fahrerin dort und dort Pause, dann ist die Pause, wo stehen die Bahnen, so, wo kann ich irgendwie leicht über den Soundkette und das Ding malen, so, und hast dann halt irgendwie dann kurz diesen Fame, weil die Bahn dann also hoffentlich halt auch dann mal rausfährt, so, weil das geht ja auch ganz oft so, dass einfach super viele geile Pieces nie gesehen werden, weil sie halt nachts in irgendeinem Art gemalt wurden, aber dann wurden sie, also wurde es quasi morgens entdeckt von den Menschen, die irgendwie dort aufpassen oder irgendwie die Bahn in Bezug nehmen wollen quasi. Und wenn es dann halt irgendwie genügend Bahnen zur Verfügung gibt, dann wird die Bahn halt einfach nie rausfahren. Die wird einfach direkt wieder reingefahren, wird gereinigt und dann hast du dir halt übelst viel, du hast irgendwie richtig viel Geld investiert in Dosen, super viel Risiko auf dich genommen und wird aber halt nie gesehen, so. Und dann gibt's dann, weißt du, und dann gibt's aber Leute, die quasi irgendwie Kohle bekommen, Dosen gestellt bekommen und irgendwie mehrere Tage und halt eine riesige Wand mit einem Steiger und keine Ahnung was, halt einfach alles halt bezahlt bekommen, um dann halt ein Kunstwerk zu kreieren, was halt einfach theoretisch für Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht auch für immer einfach auf diesem Haus bleibt, bis es dann immer abgerissen wird oder so. Aber ich meine, ich finde halt, diese Menschen könnten halt theoretisch, können sich ja auch darauf bewerben, so, weißt du, es ist jetzt nicht, dass irgendwie dann vielleicht, aber egal, das ist ein...
Aber ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich massive Unterschiede, oder? So zu der Motivation, also ich glaube auch im Graffiti gibt es ja Leute, die das sehr künstlerisch angehen. Jetzt spontan, wenn mir einfällt, ist Matt C., der sehr aktive Frau, die jetzt mittlerweile auch sehr in der Kunstszene irgendwie aktiv ist. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch illegal malt. Und dann gibt es halt Leute wie, genau, irgendwie One Up zum Beispiel, die ja auch viele Bombings irgendwie machen, also
große, aber selbst auch krasse Künstler, also generell, ich finde auch, selbst wenn man nur seinen Namen malt, so, oder seinen Crew-Namen,
richtig. Trotzdem halt genau, aber ich, also
künstlerisch,
ich
kann, so.
Ja, absolut, 100%, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, ohne dass ich jetzt da tief drin bin, den Reiz auch darin finden, dass es halt illegal ist, dass,
voll.
Oder keine Ahnung, jetzt irgendwie Berlin Crime oder so, die jetzt vielleicht jetzt nicht den großen künstlerischen Anspruch haben, sondern es geht einfach darum, dass sie gesehen werden. Und das ist ein Teil dann davon. So, die rotzen halt gerne auf den Zug dann drauf und ist ja auch eine Art von Kunst.
Voll.
Genau, aber ganz andere Motivation als
jetzt. Aber ich muss sagen, ich finde auch so der, das eine irgendwie, also dieses jetzt, um wieder so aus Süda zurückzukommen, das eine irgendwie dieses Künstlerische, also irgendwie im Atelier oder zu Hause zu sitzen und das zu malen, ist das eine. Aber ich finde, mir wird es auch nicht so viel Spaß machen, wenn ich nicht auch irgendwie nachts oder einfach tagsüber losziehe, mir Spots raussuche und die dann halt dann mache. Das ist natürlich auch immer dieser Nervenkissen, so werde ich jetzt erwischt oder werde ich nicht erwischt. Und gerade natürlich so super präsente Spots, die man halt, wo man schon voll lange irgendwie drauf schielt und man immer so den richtigen Zeitpunkt irgendwie abpassen muss. Das gehört auch schon mit dazu. Und ich glaube, wenn das nicht auch wäre, ich glaube, wenn es komplett egal wäre, wäre es auch geil. Also ich würde es immer noch weiterhin machen, aber ich glaube trotzdem, dass das auch schon ein Reiz ist, der, also das Adrenalin-Ding einfach und diese Planung und irgendwie mit mehreren Leuten loszuziehen und manche checken irgendwie die Umgebung ab, so. Das ist schon auch ein wesentlicher Bestandteil auf jeden Fall, der das schon für mich auch so interessant macht.
Wurdest du schon mal erwischt?
Und ich wurde tatsächlich, also ich tatsächlich nicht, aber meine Freundin, die auch Streetart macht, so, sie wurde erwischt. Aber ist auch, am Ende ist auch alles fallen gelassen worden, aber es war schon ganz schön wild, weil ich irgendwie war dann so ein Spot, wo, das wussten wir aber nicht, da wohnt dieser Andi Grote, dieser Innensenator. Mhm. Und da ist halt irgendwie eine 24-Stunden-Überwachung quasi vor seinem Haus. Und ich habe dort irgendwie mit einer Leiter ein Schild angebracht, so Frittenstraße. Und sie ist dann quasi mit der Leiter dann halt ein bisschen höher, hat dann ihre Sache gemacht und dann kam quasi so, hat ein Auto so komisch angehalten und wir waren gegenüber von so einer Pizzeria und ich dachte, Digga, das ist irgendwie. Irgendwie hält das Audio komisch an, aber wahrscheinlich gehen die einfach nur schnell eine Pizza holen, so die bestellt haben. Und dann kommen zwei Girls auf uns zu und bauen sich so direkt so vor uns auf und sagen so, was macht ihr hier und so. Wir so, ja. Also ich meinte, was macht ihr hier? Wir so, ja, Kunst halt, wa? Meinten, wir sind von der Polizei. Und dann halt gelacht so, weil wir es halt, das passiert halt relativ häufig, dass die Leute einfach so Spaß sagen, ja, so, ey, wir sind von der Polizei, lass das mal und so. Haben wir gelacht. Und das fand die eine Polizistin nämlich gar nicht lustig. Hat sich halt von meiner Freundin aufgebaut und meinte so, ey, da willst du mich verarschen, so, glaubst du mir nicht und so. Und die so, nee, meinte meine Freundin, nee, glaub ich dir nicht so. Und dann hat sie halt, statt ihren Ausweis rauszuholen, einfach nur so lässig so ihren Oberteil hochgezogen, wo halt dann die Knarre halt so war. Und dann wussten wir, okay, alles klar. Und dann halt so Ausweise raus und dann hat sie irgendwie noch Stärkung gerufen. Und dann standen wir dann irgendwann, wir waren zu dritt, und dann standen dann irgendwie so 8 Polizisten um uns drumherum und haben uns irgendwie 1,5 Stunden da festgehalten, weil die erstmal den Staatsschutz kontaktieren mussten. Weil sie so russische Puppen malt, weil sie russische Wurzeln hat, also diese Matroschkas halt. Und dann war es halt, es war irgendwie Anfang des Russland-Ukraine, also nicht Anfang des Konflikts, aber irgendwie, wo es halt irgendwie dann richtig abgegangen ist. Und dann dachten sie, es sei was Politisches, obwohl es halt eine super, super süße, komplett bunte Puppe war. Es war wirklich einfach komplett überzogen. Und dann wurde halt eine Anzeige geschrieben, wegen versuchter Sachbeschädigung, weil das halt ein Paste-Up war, was man einfach wieder abgenommen hat. Und dann waren keine Spuren dort so und dann wurde es auch am Ende auch fallen gelassen. Aber es war so ein bisschen nervig. Das war eigentlich der einzige Fall, wo Polizei tatsächlich einmal gekommen ist. Ich überlege gerade, ich glaube, sonst ist es so.
Deine Freundin heißt Nadroschka, oder?
Genau, Nadroschka,
Du hast vorhin schon mal über Galerien gesprochen und auch Museen. Was sagst du dazu, dass Street Art auch jetzt in Museen ausgestellt wird oder verkauft wird und dann bei Leuten zu Hause hängt? Weil an sich wird sie ja so ihrem eigentlichen Habitat entzogen oder da, wo sie hingehört.
So, ich kann da jetzt auf jeden Fall nicht so viel Negatives zu sagen, weil ich halt selbst irgendwie von der Urban Shit Gallery, eigentlich auch die geilste Galerie, weil sie ist auch die einzige Galerie, die wirklich Street Art. Nur auf Street Art konzentriert und irgendwie 365 Tage im Jahr Street Art Ausstellungen oder auch irgendwie online halt Werke verkauft so. Und ich finde, also ich nehme ja quasi keine Werke von der Straße und verkaufe sie, sondern ich fertige dann selbst dann halt Motive, die man auf der Straße erkennt, also meine Motive, aber halt dann eben auf irgendwie Metallschildern, also auf jeden Fall irgendwelchen Hintergründen oder selbst auf, also ich arbeite nicht auf Leinwänden, aber viele Leute arbeiten auch auf Leinwänden, die dann extra für die Galerie machen und die dann verkauft werden. Das finde ich cool. Was ich halt scheiße finde, ist gerade was so Banksy anbelangt, dass halt Leute sich halt einfach Werke nehmen von der Straße, also sie quasi klauen und sie dann verkaufen oder auch generell Street Art klauen und denken, dass die sie halt für sich zu Hause nutzen können. So, das finde ich gar nicht klar so. Hatte da auch irgendwie einen Fall mit einem mit einem Menschen, der irgendwie ein paar Sachen in Leipzig von mir, die ich für so ein Street-Festival in so einem alten Lost Place gemacht habe, dann irgendwann hingegangen ist und nach dem Festival die Sachen abgeschraubt hat und mir es dann auch so ganz stolz auf Instagram geschickt hat. Und dann ist es auch nicht so richtig, also ich glaube, der Fall ist immer noch nicht gelöst, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, wie ich, also ich will mir den Scheiß schon zurückholen auf jeden Fall so, weil ich es einfach nicht cool finde so. Weil ich finde es einfach auch so, ich finde es so krass egoistisch, weißt du, du machst irgendwas für die Allgemeinheit und dann gibt es einfach Menschen, die sagen so, ja, finde ich geil, will ich jetzt mit mir zu Hause haben, will dafür aber kein Geld ausgeben, also klaue ich es einfach. Das finde ich, geht auf jeden Fall gar nicht klar so. Und genau, ja. Und das ist so, gerade halt auch was so Banksy anbelangt, auch mit seinen, dieser Tour, die jetzt irgendwie so durch ganz Europa zieht, diese Ausstellung, weil halt irgendwelche Leute ihre Kunstwerke von zu Hause halt irgendwie für die Galerie dann oder für diese Ausstellungsreihe dann irgendwie zur Verfügung stellen. Finde ich auf jeden Fall nicht so geil. Aber man wird es halt auch leider nie lösen können. Es wird immer Leute geben, die sich daran irgendwie, die davon mitnehmen wollen oder irgendwie.
Ja, natürlich. Ja. War jetzt ja auch, glaube ich, erst vor kurzem mit Banksy, da hat er wieder ein neues Kunstwerk, glaube auf dem Stoppschild in London, meine ich.
Diese Reitdrohnen da drauf.
Genau, waren. Und dann hat das, glaube ich, wurde das Social Media das gepostet, innerhalb von 5 Minuten war jemand da und hat das Ding abgeschraubt.
Aber also, der wurde festgenommen tatsächlich. Also die haben den relativ schnell wieder den Typen erwischt, so weil es ja auch gefilmt wurde. Genau, der erkennbar war und der dann quasi.
Eigentum dann der Stadt, dann das Stoppschild, ne?
Genau, wahrscheinlich ist das halt auch das Ding. Das war jetzt gar nicht irgendwie für Banksy nee, so, sondern es war halt einfach, weil er halt dieses Stoppschild halt geklaut hat. So. Da gibt es auch eine gute Doku, diese Banksy Das New York oder so, glaube ich, heißt die. Wo er irgendwie 30 Tage lang, 30 Werke im November, also jeden Tag irgendein anderes Werk. Mal war es irgendwie so ein kleines Schauspiel, mal war es eine Installation, manchmal war es irgendwie ein Piece, also verschiedene Arten von Kunst gemacht hat und da hat man auch gesehen, wie schnell die Sachen einfach geklaut werden.
Ja,
aber das hat das Ding, wenn du halt immer so groß bist und dann
ja, halt
so
sagen,
teuer ist, dann wollen die Leute es einfach haben so, und die wollen niemals halt irgendwie ein paar Millionen dafür ausgeben, so, oder können es nicht.
Ja, und ich meine, ich bin jetzt nicht super tief in seinem Thema drin oder Thematik Banksy, aber er sorgt ja auch dafür, dass genau diese Nachfrage da ist, zumindest wie ich es mal gelesen habe. Hat er seine eigene, sag mal, Vertriebsunternehmen, die das dann zertifizieren und dafür sorgen, dass es in den Galerien landet und dass es teuer verkauft wird. Das ist ja schon extrem systematisch.
Voll, aber das sind ja auch nur die Drucke so. Also es sind ja wirklich nur seine Drucke.
Okay, klar,
also es ist nicht seine, wie halt dann irgendwelche Leute dann Garagentore abbauen oder teilweise ganze Wände abbauen. Stück für Stück, jeden Stein für Stein und das Ding halt wieder dann neu aufbauen und dann halt
in eine Villa verkaufen. Stellen.
So, ja, weil das finde ich, das ist halt so krank, man, dass Leute sowas machen.
Ja.
Ja.
Und er hatte doch auch, einem Auktionshaus sollte doch auch ein Bild von ihm versteigert werden und hat er ja den Rahmen anscheinend dazu gebaut und dann wurde sozusagen während der Versteigerung, in dem Rahmen selber war ein Schredder eingebaut und während der Versteigerung ist dann das Bild eben halb durchgelaufen, ist dann glaube ich noch um das X-fache natürlich wird gesteigert, so.
Smart Move.
Ja, ist doch auch einfach ein krasser PR-Stand, oder?
Ja, voll. Ist halt immer die Frage, so wie viel profitiert er halt dann wirklich davon? Also wie viel bekommt er? Ja. Weil ist ja auch so die Galerie oder irgendwie das Auktionshaus bekommt ja auch einfach schon einen sehr großen Teil davon.
Ja, das stimmt.
Also meistens ist es irgendwie immer so 50-50, Galerie und Künstler oder Künstlerin. Aber ja, bei Banksy... Das ist halt auch das Geile, so, dass man halt einfach, man weiß halt einfach wenig und man weiß so wenig, also bei ihm als Person, aber auch halt so, wie ist halt der ganze Apparat halt dahinter so. Ja. Aber er wird auf jeden Fall sehr gut davon leben können. So.
Ja.
Aber auch zu Recht, man, weil irgendwie, ich finde, er macht so
geil. Ja, natürlich,
Scheiß,
warum nicht? Ja, klar,
also wenn man es kann, weißt du, dann auf jeden Fall so.
Ja.
Solange man halt sich immer noch selbst in den Spiegel angucken kann und das irgendwie mit sich vereinbaren kann, so dann. Sollte man machen. So.
Es hat auch so ein bisschen so einen Robin Hood-Vibe, würde ich sagen. Weil
nur, dass das Geld in seine eigene Tasche
geht. Ja, okay, es geht in seine
weiß
eigene
es nicht,
Tasche.
Aber
ja, man weiß es nicht.
Oder ihre eigene Tasche.
Aber genau, weil das ist nämlich der Punkt so, weil das ist nämlich auch das, weil ich habe auch gesagt, ich will niemals Sachen verkaufen, so, ich will es einfach immer nur einfach machen, so, weil ich Bock drauf habe.
Ja.
Und ich habe einen Job, ich muss davon nicht leben, so. Aber mit jedem verkauften Werk in der Galerie habe ich halt einfach wieder super Kohle, die ich halt dann einfach wieder Kosten, also quasi dann wieder für halt einfach kostenlose Streetart quasi, also was ich halt einfach raushänge, dann halt wieder ausgeben kann, so. Okay. Dementsprechend ist schon so ein bisschen Robin Hood irgendwie quasi.
Ja, voll.
Und würde mich nochmal interessieren, also lohnt sich das für dich sehr, die Sachen zu verkaufen? Also ist es schon höher bepreist und wie wird das Ganze überhaupt bepreist? Ist es dann einen eigenen Preis, den man sich ausdenkt?
Ja, also
sorgt die Galerie dafür?
Es gibt so einen, eigentlich so einen Bemessungsrahmen, das hat irgendwie so einen Künstlerfaktor mal, weiß ich, wie ist denn das?
So, das ist schon wieder so ein Militär- das ist Künstlerfaktor mal so. Größe auch, die spielt da,
ja,
glaube ich,
mal Länge Rolle. Plus Breite oder irgendwie sowas von dem Werk so. Okay. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe irgendwie 2024, ich 2022, Ende, also im Dezember 2022 das erste Mal irgendwie was ausgestellt und verkauft so. Und der Preis ist schon so verfünffacht so. Also ist schon,
was?
Also hat sich schon, es lohnt, nice. Also es macht schon Spaß auf jeden Fall. Dann
vielleicht sollten wir was von Fritten Freddy kaufen.
Ja, jetzt ist noch, also ich habe was, es gibt ja schon so ein paar Menschen aus meinem Umfeld, die irgendwie was haben wollten so. Und gesagt, ey, also irgendwann, ich kann ein bisschen kann ich euch Rabatt geben, ey, aber irgendwann ist auch vorbei und ihr müsst schnell sein, so, weil es ist halt echt, also es hat sich wirklich jetzt, ist es schon schnell gegangen so. Und es lohnt sich auf jeden Fall und auch natürlich, auch wenn die Galerie viel davon abbekommt, so, würde ich halt ohne die Galerie halt deutlich weniger verkaufen. Und vor allen Dingen verkauft die Galerie halt, also meine Galerie halt international so. Und ich glaube eigentlich 90% meiner Werke sind halt irgendwie ins internationale Ausland gegangen.
Echt?
Und gar nicht irgendwie.
Was?
Gar nicht in Deutschland. Also.
Gibt es da ein bestimmtes Land, was dann hervorsteht, oder ist es einfach
gut
verteilt?
Also schon viel, also England ist super viel auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, England, Frankreich, also europäisches Ausland. So. Ich glaube, aber England, Frankreich, Holland waren so die meisten Sachen, glaube ich. Also gar nicht so viel in Deutschland, vor allem war ich, ich glaube, bis vor kurzem auch noch nicht in England, hat man meinen Kram gar nicht so auf der Straße gemacht. Dementsprechend hätte ich dort halt niemals verkauft, weil da kein Mensch mich dort kennt.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Also kaufen dann, glaubst du, dass die Leute das dann kaufen, weil die das einfach cool finden von so, wie es aussieht?
Mhm, ich glaube teils. Ich glaube, also mein Galerist hat mir zumindest so gesagt, dass manche Leute auch halt einfach, die haben gesehen, ey, das ist irgendwie ein neuer Künstler, der jetzt irgendwie hier in der Galerie ist, seine Preise sind noch okay, so,
aber
lass mal lieber was kaufen, so, und auf gut Glück einfach hoffen, dass es halt einfach mehr wert ist. Weil natürlich gibt es immer Leute, die halt einfach kurz sammeln und den Kram halt genau so, wie er irgendwie von der Galerie verpackt wurde, auch einfach eingepackt, einlagern und so, und dann halt einfach darauf hoffen, dass es dann immer mehr wert ist, so. Manche Leute hängen sich in die Bude, aber ich habe tatsächlich auch noch von keinem oder fast von keinem Menschen, der meine Sachen gekauft hat, auch irgendwie mal ein Bild oder so bekommen, wo es irgendwo hängt, so. Also ich habe echt keine Ahnung.
Aber ist dann eben ja auch schade, oder? Als Künstler?
Ja, irgendwie schon. Also mich würde einfach mal gerne interessieren, so, wer hat das gekauft, so, und wo hängt das so? Also hängt es irgendwo? Wie sieht das aus?
Ich habe auf jeden Fall was von dir zu Hause stehen, weil du hast mir mal eine kleine Kamera, ich glaube, es muss eines deiner ersten Motive gewesen sein, nämlich eine Kamera auf zwei Beinen.
Ja.
Hast du mir mal geschenkt, als ich für euch aufgelegt habe. Bei einer deiner ersten Ausstellungen muss das gewesen sein.
In Wilhelmsburg, bei der grünen
Ecke. Genau, und da hast du mir so eine kleine Kamera geschenkt und die steht bei mir zu Hause auf der Fensterbank.
Geil, Digga, ey, freut mich.
Ich schicke dir ein Foto.
Ich schicke dir mal ein Foto, auf jeden Fall. Ja, finde ich geil. Ja, guck mal, hast du eins der ersten. Wer weiß, wo das auch alles hinführt.
Ich bin reich.
Nee, aber ist geil, auf jeden Fall. Also, das ist, schick mal wirklich mal ein Bild.
Mach ich. Wir haben ja immer ein Spiel, was wir mit unseren Gästen und Gästinnen spielen. Und das ist das Entweder-Oder-Spiel.
Mhm.
Und da geht es darum, dass wir dir Wortpaare nennen und du musst einfach ganz schnell entscheiden, zu welchem Wort dieses Paares du dich eher hingezogen fühlst. Und Lennart würde damit mal beginnen und dir die Wortpaare vorlesen und du antwortest dann ganz schnell. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sagen würde, Pommes oder Fritte, würdest du sagen?
Fritte.
Ja. Genau.
Das ist doch klar. Du hast nicht zugehört, Andi. Okay. Alright. Stencil Art oder Wheat Paste?
Stencil.
Schwarz-Weiß oder farbenfroh?
Oh, fuck, Alter.
Intuitiv.
Ja, farbenfroh.
3D Street Art oder Paste-Ups?
Paste-Ups.
Tags oder Stickers?
Tags.
Pommes oder Fritten, hatten wir schon.
Ganz klar.
Street Art als temporäre Kunst oder dauerhafte Installation?
Temporär.
Legal Walls oder Illegal Walls?
Legal Walls, weil es cool ist, dass es auf jeden Fall gibt, dass Leute sich da austesten können.
Nice. Politische Botschaft oder rein ästhetisch?
Rein ästhetisch.
Realistische Darstellung oder Abstraktivität?
Realistisch.
Street Art als Form der sozialen Kritik oder als kulturelle Bereicherung?
Dann soziale Kritik auf jeden Fall.
Im öffentlichen Raum oder in Galerien?
Öffentlicher Raum.
Einzelner Künstler oder Teamarbeit?
Beides geil, Teamarbeit dann.
Street Art als Verzierung oder als Transformation des Stadtbilds?
Transformation des Stadtbilds.
Street Art als legale Berufsausübung oder Underground-Bewegung?
Underground.
Mayo oder Ketchup?
Ketchup.
Teilweise. Etwas sehr lang. Ja, aber cool.
Ja, cool, vielen Dank.
Ja, spannend.
Jetzt wissen wir auch, dass Ketchup und Fritten die beste Kombi ist.
Ja, ne, die geilste Kombi ist tatsächlich Yuppie-Sauce.
Yuppie-Sauce
so, ist boah, die beste, aber die sieht halt einfach scheiße aus auf einer gelben Fritte, deswegen habe ich das nicht gemacht, aber das ist schon so meine Lieblings.
Kennst du diese Spezial-Sauce? Das ist irgendwie Ketchup, Mayo und Zwiebeln.
Ja, Mann. Ja,
das finde ich auch richtig geil.
Aber da ist auch der Unterschied, frische oder Röstzwiebeln, und ich finde halt ganz kleine frische Zwiebeln halt viel geiler, Alter.
Ja,
also das ist auch das Original aus Holland eigentlich.
Ja, so habe ich das in den Niederlanden.
Ganz Spezial und dann genau. Schön ein paar Zwiebeln drauf.
Ja, ich habe, das gibt's einen lustigen Funfact. Ich habe irgendwie, vor 2 Monaten oder so, hat ein Kumpel gefragt, der irgendwie so Partys veranstaltet, so Techno-Partys, und meinte so, Digga, ey, ich finde deinen Musikgeschmack so geil, hast du Bock, bei uns aufzulegen und so. Ja, Digga, ich kann nicht auflegen, Alter. Also komm, Mann, Alter. Und dann habe ich mir jetzt irgendwie, ich habe mir so auf richtig viel Druck so beigebracht, so ganz schnell. Hab dann dort auch aufgelegt, brauchte aber irgendwie noch so einen Namen. So, was mache ich denn? Und dann habe ich einfach so, dann irgendwann auch in so einem Feier-Kontext, dann so überlegt, so, okay, ich nehme mich einfach so Fitte Spezial, also viel Spezial halt so.
Das ist ein geiler Name.
Und dann steht ja immer so auf so Plakaten oder auf so Timetables oder so, steht dann oft noch irgendwie so, dann noch so in Klammern so das Label oder sowas. Mhm. Oder irgendwie, wo die Leute vorher aufgelegt haben oder keine Ahnung was. Und dann habe ich halt, dachte halt so, als Gag wäre halt lustig so, halt auf Holländisch halt so, Marmit wäre es ein Uin. Das heißt halt so, halt, aber mit frischen Zwiebeln quasi. Und das ist halt so, weißt du, weil die Leute das googeln, so, denken sie, was ist das denn für ein Label oder so. Dann habe ich halt einfach mit frischen Zwiebeln, also frische Spezial mit frischen Zwiebeln. So. Das war irgendwann bei, fand ich funny. Und tatsächlich, habe ich es durchgesetzt bekommen für die nächste Party. Dass ich habe es regelmäßig aufgelegt und ich bin jetzt auch quasi irgendwie so Resident bei denen, dass ich so eine kleine Fritteuse, Alter, neben, also ein bisschen auf so einem Beistelltisch neben das Mischpult bekomme, dass ich quasi so irgendwie, wenn der Track ein bisschen länger läuft, mit so ein paar Fritten halt so also frittieren kann und die dann halt so rausgebe, so ja, während geil. Des Auflegens. Cool. Da, um halt dieses Fritten-Ding halt so weiterzuspielen ja. einfach. Ja, ey.
Alter, Marketing kannst du auch auf jeden Fall.
Ja, ich find's einfach lustig. Manchmal kommen mir aber so Ideen und dann denke ich so, Digga, also warum nicht so, weißt ja. du? So, also es muss halt nur sicher sein, dass halt keiner gegen die scheiß Fritteuse stößt und wir
ja, das ist
entweder irgendwie die Controller am Arsch gehen oder jemand halt eine übelst krasse Ölverbrennung hat.
Ja, Heißluftfritteuse.
Ja, aber so das kommt nicht so geil, Alter. Ja. Weißt du, es muss halt schon so sein, ja, okay, du musst so... Musst so blubbern und dann musst du die so rausdingsen und dann, weißt du, es muss schon, also es muss auch optisch
schon tropfen,
ein bisschen
ja,
geil
ja.
sein. Da,
stimmt,
ja.
Geile Side-Story auf jeden Fall. Zu Fritten Freddy.
Und wenn jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörer, ZuhörerInnen sagt, finde ich auch total interessant und würde mich, glaube ich, selber gerne mal damit beschäftigen, was wären so da deine Tipps am Anfang? Hattest du ja vorhin auch zum Beispiel einmal schon aufgegriffen, so einen Kurs. Ist das
voll,
ein cooler
also
Einstieg?
Das ist auf jeden Fall super cool. Da gibt es auch die, also für allem Menschen aus Hamburg hier, die Street Art School. Das ist halt auch so eine, ja, ein Verein mit einer Atelierfläche, wo man irgendwie, mittwochs ist eigentlich immer offenes Atelier, so ich denke so ab 18, 19 Uhr oder 19 Uhr, da kann man vorbeigehen oder sich einmal irgendwie bei denen vorher bei Instagram melden und sagen, dass man irgendwie mal vorbeikommen möchte und dann kann man so ein bisschen austesten. Weil da gibt es irgendwie genügend Dosen, da gibt es die Möglichkeit zu sprühen. Da gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie mal mit Styrodur zu arbeiten,
cool.
Generell einfach so mit Acrylfarben Paste-Ups zu malen und so. Das ist auf jeden Fall cool, wenn man halt irgendwie schon eine grundlegende Idee hat, so. Aber wenn nicht, auf jeden Fall irgendwie mal so einen Workshop besuchen. Da gibt es auch im Gängeviertel. Regelmäßig, da habe ich tatsächlich auch diesen Stencil-Workshop gemacht. Ich hätte den jetzt nicht, aber der war nicht so geil, leider. Aber trotzdem, er war zumindest so gut, dass er mir auf jeden Fall Bock gemacht hat, irgendwie mich da mehr zu beschäftigen. Und wenn man irgendwie noch keine Idee hat, was man irgendwie so als Archiv oder so machen möchte, dann halt irgendwie, es gibt immer irgendwas, was einen so begeistert, sei es jetzt irgendwie eine Serie, sei es ein Film, irgendeine Sache. Also was ich immer scheiße finde, ist, Also wenn man es für sich macht, ist okay, aber jetzt irgendwie so Banksy-Sachen zum Beispiel nachzumachen so und die dann rauszuhängen, das finde ich gar nicht klar. Aber wenn man das für sich macht und sich dann halt irgendwie das an seine Wand malen möchte, okay, so. Aber sonst halt genau einfach irgendwelche Motive, die man halt cool findet, die einfach dann halt mal versuchen, entweder abzupausen oder selbst abzumalen oder halt zu sprühen oder wie auch immer. Das ist eigentlich ganz cool, um zu checken, so macht einem das überhaupt Spaß so, und dann halt mal irgendwie entweder an eine legale Wand gehen und da einfach mal ein bisschen rumsprühen. Gibt's in Heimfeld, also im Süden Hamburgs, auf jeden Fall eine riesige Wall. Auch hier im Schanzenpark gibt es auch eine coole Fläche, wo man da, muss man sich aber immer vorher anmelden, ist wichtig, weil sonst kann auch mal, wenn die Polizei vorbeikommt und keine Genehmigung hat, dann ist es auch illegal so, dann kann man auch Probleme bekommen. Ja, aber das ist eigentlich schon so das, was ich mir empfehlen würde. Natürlich so Standard-YouTube-Videos sich reinziehen, wie man irgendwie malt oder dann einfach so.
Mhm. Einfach mal ausprobieren. So, wahrscheinlich ein guter Tipp ist auch einfach starten. Gucken, wo man hinkommt, ne?
Ja, voll. So. Deswegen meine ich halt so, sich gar nicht darauf so fokussieren oder so krass fixieren, irgendwie schnell dein eigenes Ding zu machen, sondern das kommt dann schon irgendwann. Aber ich glaube, wenn man überhaupt erst mal anfängt oder sich auch mit den Standstill einfach mal irgendwie Standstill-Vorlage googeln, da kommt so viel Kram, dass man, wo man irgendwie gar nicht sich selbst quasi mit Photoshop oder so auseinandersetzen muss oder einfach schon eine Vorlage hat, einfach mal ausschneidet, also irgendwie ausdrückt auf einen Cutter oder sowas, klebt und das halt einfach mal ausschneidet und dann hat man einfach sprüht, um, weil dann kommen halt erstmal so Ideen und dann ja, auf jeden Fall.
Wo muss man sich da anmelden, wenn man so eine legale Wand besprühen muss?
Also jetzt in Heimfeld zum Beispiel gibt es am Anfang von der Wand, also wenn man quasi vom Parkplatz kommt, da ist so ein QR-Code, den scannt man einfach dann vor Ort ein und dann trägt man sich einfach eben mal ein und man kann sich quasi dann direkt vor Ort eintragen. Und dann hast du halt die Genehmigung auf deinem Handy.
Ja,
und ich glaube, im Schanzenpark ist glaube ich, auch so. Es gibt aber auch eine, ich glaube, so Legal Walls Website, ich weiß gar nicht, legalwalls.com oder legalwalls.de oder so. Werdet ihr auf jeden Fall finden, wenn ihr das wissen wollt. Da gibt es dann auch so ein Verzeichnis, so eine Karte mit irgendwie mehreren, es gibt noch mehrere Spots in Hamburg. Da stehen auch meistens bei, wo man sich dann da irgendwie die Genehmigung holen muss. Aber es ist nie irgendwie eine Genehmigung, wo man jetzt dann Wochen drauf warten muss und es ist eigentlich immer direkt, muss irgendwo anmelden, dann hat man das so.
Ja, voll cool. Und du hast gerade schon mal ganz kurz angeteasert, eine Fernsehsendung oder ein Film kann als Inspiration dienen. Hast du einen Film, der dich total inspiriert hat oder eine Serie, die man auch guten Gewissens empfehlen kann als ersten Kickstart für...
Auf so Kunst bezogen? Also ich dachte jetzt, also tatsächlich habe ich, mein Beispiel von eben war eigentlich eher so ein Kinderfilm oder so, was man früher gesehen hat, irgendwie so ein Charakter, den man daraus hatte, so keine Ahnung, so Garfield-mäßig oder was auch immer, irgendwas.
Ja.
Aber so Street-Art oder kunstbezogene
Filme. Oder vielleicht auch eine Doku, kennt man ja vielleicht auch, wenn man sich so eine Doku reinzieht über einen coolen Künstler oder Künstlerin, dass man sagt, boah, geil, habe ich jetzt auch Bock drauf, teste mich da mal aus.
Also auf jeden Fall gibt es eine richtig geile Doku von Arte über Evol. Das ist so ein Street-Art-Künstler, der so Kästen, so Stromkästen immer zu so Plattenbauten umgestaltet. Okay. Mega geil. Dann generell eigentlich alle Banksy-Dokumentationen, die es so gibt, irgendwie auf YouTube, Amazon, Netflix und so. Rocco und seine Brüder, auch einfach ein ganz großes, also kein Vorbild in dem Sinne, aber irgendwie super, super inspiratives Künstlerkollektiv, die kommen auch irgendwie vom Züge malen, aber machen halt mittlerweile auch, also wirklich super, super crazy Kram, so alles sehr gesellschaftskritisch und irgendwie, aber immer mit so einem lachenden Auge so ein bisschen. Und ich sehe gerade, ich habe kurz eine Dokumentation, in der ARD oder ZDF oder so. Über Street Art in Deutschland, so ein dreiteilige Doku, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die heißt, die war auf jeden Fall auch sehr cool, die auch verschiedene Künstler, Künstlerinnen die begleitet hat und das nochmal so ein bisschen aufgesplittet hat. Kann ich euch auf jeden Fall mal einen Link schicken.
Ja, weil, packen wir in die Shownotes, das ist unser Lieblingssatz hier im Podcast. Genau. Wir haben es dann, oder?
Wir haben es.
Okay.
Wir haben es.
Ja, dann... vielen Dank, Fritten Freddy, dass du uns über Street Art erzählt hast und was alles dahinter steckt. Ihr könnt Fritten Freddy auch auf Instagram verfolgen. Heißt einfach Fritten Freddy, zusammengeschrieben.
Genau.
Und in der Urban Shit Gallery könnt ihr seine Werke bewundern oder auch kaufen.
Alles ausverkauft. aber es kommt wieder was. Also ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, vielleicht gibt es dann wieder neue Werke, aber momentan ist alles weg.
Okay, also ihr merkt, ihr müsst schnell sein, sonst wird es unbezahlbar. jedenfalls vielen, vielen Dank und ich fand es super spannend.
Ja, vielen Dank dir.
Das war Talk Nerdy to Me. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder ein Abo, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest.